Ja, Damen und Herren, darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Ich weiß nicht, wo mein Kollege ist, aber er war gerade vorher noch da. Wird gleich auftauchen. Wie auch immer, ich informiere Sie einstweilen über das, was wir heute vorhaben. Es wird im Endeffekt auf eine, wie auch angekündigt, auf eine kleine Betrachtung von Kunst hinauslaufen und sich ein bisschen sich um dieses Thema Miles Davis drehen, aber wir werden nicht so dezidiert auf die eigentliche Musik von Miles Davis eingehen, wie wir das ursprünglich vielleicht angepeilt haben. Wir werden es eher, oder ich für meinen Teil werde es auf jeden Fall eher versuchen, so ein bisschen in den Kontext unserer Lehrveranstaltung zu stellen und damit oder anhand dieses Beispiels noch einmal ein paar sehr zentrale Punkte aus dieser Lumenschen Konzeption zu markieren versuchen. Also wir werden gleichsam einige Punkte, die dann vielleicht auch prüfungsrelevant sind oder sehr wahrscheinlich prüfungsrelevant sind, diesbezüglich nochmal ansprechen, herausstellen und von da dann so einen kleinen Schwenker machen. Und Arno wird daran anschließen und ebenfalls über Miles Davis aus der Perspektive Derridas oder aus der Perspektive dieser Art von Philosophie sprechen und darüber hinaus auch ein paar Anmerkungen zur aktuellen Situation machen. Soweit ich das vorab sagen kann. Er war, wie gesagt, gerade oben bei mir. Ich weiß nicht, wo er sich jetzt umtut, aber nach meiner Uhr wäre es eigentlich bereits Zeit zu beginnen. Er wird sicher in den nächsten Minuten auftauchen. Gut. Ein Punkt, der für diese ganze Debatte um die Lumensche Systemtheorie extrem wichtig war, ich habe darüber berichtet, war diese Kontroverse, die sich in den 60er Jahren entzündet hat und die so ganz allgemein unter dem Titel Habermas-Luhmann-Debatte im deutschen Sprachraum für einiges Aufsehen gesorgt hat und für viele Diskussionen gesorgt hat. Nochmal im Kontext der 60er Jahre, nicht Ende der 60er Jahre, studentische Unruhen, Universitäten werden besetzt, auch hierzulande natürlich, Hörsäle werden eingenommen, Vorlesungen werden mit kreativen Störaktionen versehen und in Unruhe versetzt, was von Seiten der Studierenden durchaus kreative, produktive, konstruktive Wirkung haben sollte, was natürlich von Seiten der Lehrenden damals sehr oft eher nicht als sonderlich konstruktiv aufgefasst wurde. Ne? Da gibt es typischerweise Unterschiede in der Perspektivität oder Unterschiede in der Wahrnehmung dieser Ereignisse. Ne? Das ist ganz zentraler Aspekt, der damals allerdings nicht unbedingt so gesehen wurde, sondern eher klassisch betrachtet wurde. Die einen haben geglaubt, sie haben hundertprozentig recht und die anderen haben auch geglaubt, sie haben hundertprozentig recht. Das ist so im Allgemeinen die klassische Sicht auf eine Konfliktsituation. Wenn Sie so wollen, nicht? Wenn Sie was in die Geschichte zurückblicken, dann könnte man sich so, weiß nicht, ganz pauschal betrachtet, gesellschaftliche Strukturen vorstellen, in denen ein relativ kleiner Teil der Gesellschaft per se und zwar sehr oft per angeborenem Naturrecht immer Recht hat und ein sehr großer anderer Teil nichts zu sagen hat. Ja, da kennen Sie also klassische hierarchische Strukturen, wie sie was in den stark stratifizierten Gesellschaften der Fall oder vorliegen, also monarchische Gesellschaft, wo ein König oben steht, der per se und zwar per Geburt zugeschrieben, unhinterfragbar zugeschrieben, den Durchblick hat, das privilegierte Problembewusstsein hat, der sieht sozusagen, wie die Sache ist. Und alle anderen, wenn die anderer Meinung sind oder wenn die was anderes wahrnehmen, liegen falsch. Auspasta. Wenn das Ganze noch durch eine entsprechende Religion überformt ist und damit stabilisiert wird, dann haben sie vielleicht noch eine jenseitige Legitimation im Spiel, die dem König, dem Kaiser oder was auch immer zusätzlich noch göttliches Recht verleiht. Also sozusagen, weil der liebe Gott dem sein Amt anvertraut hat, deswegen hat er den privilegierten Durchblick auf die Gesellschaft oder auf die Probleme, die gerade vorliegen oder was auch immer. In der klassischen Universität, um wieder auf diesen Kontext der 70er Jahre kurz zu sprechen zu kommen, war durchaus gang und gäbe, dass der Professor den Durchblick hat und die Studierenden haben zu kuschen. Die wissen nicht, um was es geht. Also, Problemwahrnehmung, klassische Geschichte. Sie wissen, dass im großen Maßstab im Prinzip mit dem Aufkommen der Industrialisierung, mit dem Wichtigwerden der Position von Arbeitskräften, die jetzt nicht mehr per Geburt als Arbeitskräfte verdonnert werden können, sondern die als Lohnarbeiter gleichsam vertraglich ihrer Tätigkeit zustimmen. Also ein wichtiger kleiner Unterschied, der Massenrelevanz bekommt in etwa Ende 18. 19. Jahrhundert, Industrialisierung, ne, dass in etwa mit dieser Zeit eine neue Perspektive aufkommt, die das gesellschaftliche Ganze nicht mehr nur von oben, sondern nun auch von unten zu betrachten beginnt. Ja, und sehr berühmte, also gleichsam die Sache ist wahrscheinlich, oder ist mit großer Sicherheit sogar aus der Gesellschaft gleichsam selbstorganisierend entstanden, würde Luhmann sagen. Aber die Philosophen haben ihren Senf dazugegeben und das Ganze ist recht schnell interpretiert. Und es gibt um diese Zeit herum dann sehr gängige Interpretationen der sogenannten Herr-Knecht-Problematik. An wen denke ich bei diesem Ausdruck? Zentral natürlich. Ganz richtig. Nicht? Also finden bei Hegel sehr tiefgreifende Überlegungen dazu, dass eigentlich nicht die Herrenmenschen den Durchblick auf die Sache haben, sozusagen die wahre Perspektive haben, sondern dass im Gegenteil diejenigen, die eben die eigentliche Arbeit ausüben, ganz einfach deswegen, weil sie die Natur bearbeiten und sie sich deswegen als Objekt gegenüberstellen und sich an diesem Objekt sein dessen, was sie bearbeiten, selbst als Subjekt wahrnehmen können. Genau wegen dieser sozusagen Subjekt-Objekt-Gegenüberstellung, dass genau diejenigen, die dazu in der Lage sind, eigentlich sozusagen den historisch wahren Durchblick auf die entsprechende Situation sich erarbeiten können, ihn nicht sofort haben, aber im Zuge ihrer Arbeit eben, wie insbesondere Marx es dann nennen wird, Klassenbewusstsein entwickeln werden. Bei Hegel noch Selbstbewusstsein, nicht? Also ich werde mir meiner bewusst, indem ich die Natur bearbeite, indem ich sie mir als Objekt gegenüberstelle. Aber bei Marx dann wird es massentauglich, ne, da betrifft es dann wirklich sozusagen das Proletariat als Ganzes. Und damit entsteht eben gleichsam ein neuer gesellschaftlicher Blickwinkel. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber bitte halten Sie sich die Massentauglichkeit dieses Phänomens vor Augen. Natürlich hat es sozusagen auch in der Antike bereits Unterschichtenperspektivität gegeben und Wahrnehmungen, die sich von der der Oberschicht unterschieden hat. Und es gibt berühmte literarische Vorbilder, bis hin zu Spartacus und ähnlichen, an denen sich natürlich dann auch gerade diese Diskussion im 19. Jahrhundert entzündet hat und orientiert hat. Aber so richtig sozusagen ein Massenphänomen, wie wir es heute wahrnehmen, ist es eigentlich erst im Zeitalter der Industrialisierung. Okay, plötzlich nicht mehr die Oberschicht, sondern die Unterschicht. Und diese Dualität hat dazu geführt, dass enorme Diskussionsbewegung entstanden ist. Zunächst vielleicht primär eine Diskussionsbewegung, die eben auch im Rahmen einer demokratischen Entwicklung sozusagen das Recht der Unterschicht oder das Recht einer nicht per Geburt zugeschriebenen Perspektivität beansprucht hat. Das heißt, wir, auch wenn wir jetzt nicht von Gottes Gnaden auf unsere soziale Position gewürfelt wurden, haben auch ein Recht, die Welt in einer bestimmten Art und Weise zu betrachten, und unter Umständen ist unsere Perspektive sogar die legitimere. Sie kennen diese Diskussionen, die dann eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem historischen Exempel, nämlich proletarische Revolution in Russland, Sowjetunion als Folge geführt hat, die das Ganze so ein bisschen verausgabt hat. Also zunächst einmal eine, wenn Sie so wollen, sehr pauschal betrachtet, eine Aufsplitterung der Problemwahrnehmung, der sozialen Problemwahrnehmung in die der Oberschicht und die der Unterschicht, und die der Unterschicht wird immer relevanter. Ja, und sie beginnt sich auch im Hinblick auf den demokratischen Prozess als Volksbewegung, als Rechte für die normalen Menschen, wenn man das so nennen will, auf breitester Front durchzusetzen. Nicht? Und im 20. Jahrhundert, wenn Sie dann wieder in die 1970er Jahre springen, haben Sie diesbezüglich dann auch das Erfassen der Universitäten, des Wissenschaftsbetriebs durch diese Demokratisierungswelle, wo die Studenten gleichsam ihre Rechte, ihre Perspektivität einfordern. Okay, und damit entsteht natürlich jetzt so etwas, was pauschalierend, ebenfalls pauschalierend, als Kritikbewegung, als Protestbewegung, als Bewegung oder Sozialbewegung schlechthin bezeichnet wurde, dass mit der Zeit natürlich auch sowas wie ein Selbstläufer wird. Ja, insbesondere in der Philosophie ist natürlich die Kritik, das kritische Bewusstsein immer schon gefragt, Problembewusstsein immer schon gefragt, aber die Philosophie nimmt sich natürlich jetzt auch insbesondere dieser neuen Sicht der Dinge an und theoretisiert sie, prägt unter anderem diesen sehr bekannt gewordenen Titel der kritischen Theorie dafür und macht daraus so einen eigenen philosophischen Strang. Bis heute ist selbstverständlich Kritik in der Philosophie sehr angesagt und sehr wichtig. Aber, und das hat eben diese Entwicklung per se, da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen mit Dingen, die sie.
Die Musik können wir
jetzt. Ja, aber das ist nicht der Mais.
Die Entschuldigung wurde aber nicht gespielt.
Obwohl, was weiß man. Wo war ich jetzt? Ja, Theorie wollte ich nochmal kurz. Also Sie wissen, Theorie ist also eine seltsame Geschichte. Theorie, wenn, in dem Moment, wo Sie was, ohne da jetzt rauszuholen, aber das wissen Sie selbst, in dem Moment, wo Sie was theoretisch zu erörtern versuchen, differenziert sich das, was Sie zu erörtern versuchen. Das ist irgendwie eine fatale Geschichte. Nicht? Also sozusagen, wenn Sie theoretisch an Sachen herangehen, wird sehr schnell sehr vielfältig und sehr heterogen. Und genau das passiert natürlich auch, wenn Sie an eine an das Vorhaben, kritisch zur Welt zu stehen, herangehen, theoretisch. Also auch die kritische Theorie hat sich differenziert, hat in ihrer eigenen Geschichte genau das demonstriert, was Luhmann dann zentral herausstellen wird, nämlich, dass es gleichsam in der Moderne zunehmend unmöglich wird, noch irgendeine Perspektivität als die per se Privilegierte zu behaupten. Also um es nochmal ganz pauschal aneinander zu stellen, Sie haben in der Geschichte eine Oberschichtenperspektive, die göttlich legitimiert als die Privilegierte wahrgenommen wird und sich als solche auch sehr lange behaupten kann. Sie haben im 19. Jahrhundert aufkommen mit, und natürlich auch philosophisch Hegel, Marx und so weiter unterstützt, aufkommend eine Unterschichtenperspektivität, die sich auch als die Privilegierte, als die Wahre behaupten kann und das auch tut. Also denken Sie nur zurück an die vielfältigen Diskussionen um den Sozialismus diesbezüglich, ne, also die immer wieder gesagt haben, das proletarische Bewusstsein ist das wahre Bewusstsein. Und Sie haben dann auch später in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine weitere Differenzierung, die sehr schnell an den Punkt kommt, wo man sagt, Alter, es gibt nicht nur oben, unten, es gibt eine ganze Reihe von weiteren Perspektiven und in einer modernen Gesellschaft ist es bald mal so, dass jeder von uns eine gewisse Perspektivität hat auf die Dinge und unter Umständen ganz andere Probleme machen, ganz andere Lösungsvorschläge bringen würde, um mit diesen Problemen umzugehen. Vieles mehr. Natürlich wissen wir nach wie vor, dass wir in vielen Problemsichten auch Einigkeit erlangen können, dass wir uns, wie immer auch temporär, zu Bewegungen zusammenfinden, zu Gruppen zusammenfinden, die einer Meinung sind und sozusagen dann auch versuchen, die entsprechenden Probleme aus dieser Perspektive zu lösen. Aber wir wissen auch, dass wir in dieser Gesellschaft immer, und zwar auf Dauer gestellt, permanent damit rechnen müssen, dass irgendjemand anderer unter Umständen eine ganz andere Perspektive auf die Dinge hat oder ganz andere Sicht auf die Dinge hat, die unserer Sicht diametral gegenübersteht und dass der, also sozusagen, wenn wir philosophisch reflektiert an diese Sachen herangehen, können wir auch erahnen, dass unsere Perspektive vielleicht nicht in alle Ewigkeit die wirklich richtige sein wird oder die sozusagen diejenige sein wird, die sich immer und ewig behaupten lassen wird. Und wir können damit auch damit rechnen, dass die uns zunächst einmal gegenüberstehende Perspektive auch einen gewissen Wert hat oder zumindest erlangen wird. Ja? Das ist jetzt sozusagen sehr abstrakt zunächst einmal formuliert, aber es ist ein Umstand, den man eben als grundsätzliche Problematik dieser Perspektiven-Heterogenisierung markiert. Ja? Also das heißt, er betont gleichsam, dass der moderne Mensch von sich aus, wenn er schon halbwegs kritisch an seine eigene Position, an seine eigene Perspektive denkt, zugestehen muss, dass die eben nur eine von vielen möglichen ist und dass die zwar hier und jetzt natürlich relevant ist für ihn selbst und vielleicht für die Gruppe, in der er sich bewegt, dass die aber nicht in alle Ewigkeit sozusagen historisch wahr sein muss, wie das noch vielleicht für die Stellung des Proletariats im 19. Jahrhundert behauptet werden konnte. Und diese Perspektivität schafft jetzt natürlich grundsätzliche Problematik für die Kritik an moderner Gesellschaft. Also in dem Moment, wo sie gleichsam diese Perspektivität stets mit einbeziehen, sind sie kritikunfähig im Prinzip, weil sie immer wieder sagen, naja, es könnte ja auch anders sein. Ne? Also es könnte sozusagen sein, dass ich mich irre oder jeweils andere. Also für Philosophen eine durchaus unter Umständen ganz angebrachte, meiner Meinung nach auch toleranzfördernde Einstellung, aber gesellschaftlich natürlich nicht unbedingt, sagen wir mal, zielführend, weil wenn sich alle auf diesen Pietismus zurückziehen und sich beständig sagen, naja, ich kann immer keine richtige Meinung bieten, weil es könnte ja sein, ja, dann passiert auch nichts.
Bitte für euch. Darf ich vielleicht da kurz was? Ja. Der Terminus der Perspektivität ist natürlich ganz entscheidend, auch in der Philosophie von Nietzsche, den ich hier wieder einbringen möchte, mir muss, weil es gibt ein berühmtes Buch von Alexander Nehamas zum Beispiel zum Thema Perspektivismus als Erfindung der Philosophie Nietzsches. Das Wort Perspektivismus oder Kontextualität, wenn man will, ist gerade im Sinne Nietzsches sehr zwiespältig. Nämlich in dem Sinne, dass er sagen wird, genau was der Manfred jetzt gesagt hat, es wird eine Zeit kommen, in der wir am Perspektivismus leiden. Das wird er sagen. Und Nietzsche wird genau dieses Leiden, wie er meistens das Leiden dekonstruiert, dieses Wort Leiden in Frage stellen. Woher kommt es, dass wir Philosophen leiden, wenn wir sagen, wir müssen eine perspektivische Wahrheit oder wir vertreten nur eine perspektivische Wahrheit? Nietzsche würde sagen, dass für uns das weniger ist, zeigt, dass wir die Subjektivität radikal aus unserem Denken heraus haben wollen. Das heißt, das Subjekt, dass das klassische Subjekt der Philosophie oder das klassische Subjekt des Denkens ist, ist typischerweise das, das sich als Repräsentant von etwas erkennen und haben will, vor allem. Ja? Verstehen Sie? Wenn ein Philosoph sagt, ich spreche in meinem Namen, dann ist das eine urphilosophische Sünde. Wenn aber Kant sagt, ich spreche im Namen der reinen Vernunft, also im Namen eines anderen, dann fühlt er sich selber legitimiert, das sagen zu können, obwohl natürlich schon der Nominalismus und gerade Leute wie Kant sagen würde, diese reine Vernunft ist eine Abstraktion und es ist doch seltsam, dass die Philosophen glauben, dass sie die Wahrheit sagen, eben wenn sie als Medium, als Gespenst, wie Derrida sagen würde, eines Dritten fungieren, wie die Vernunft oder der Weltgeist. Ja? Das heißt, Nietzsche sagt, nur weil die Philosophen immer im Namen einer, also es, den Philosophen, so müsste ich es schöner sagen, Nur weil es den Philosophen gemein ist, weil sie grundsätzlich eine gemeine Weise des Denkens haben, die nur denken kann, wenn der Philosoph sich selbst als Vertreter von jemand anderem, nämlich einer Allgemeinheit, sieht, nur so lange kann er seine Erkenntnisse und so weiter im klassischen Sinne für gut, richtig und wahr. Er fühlt sich wohl, wenn er nicht im eigenen Namen sprechen. Und Sie werden natürlich schon denken, dass das Wort Perspektivismus daher von bei Nietzsche einen ganz anderen Klang bekommt, nämlich die Bejahung des Perspektivismus in der Philosophie und in der Wissenschaft bedeutet Dekonstruktion einer asketischen Figur des Philosophierens. Das würde er sagen. Perspektivismus ist eine wahre Attacke gegen asketische, selbstlose, im wahrsten Sinn des Wortes, Ideale. Das heißt, was hier auftaucht und jetzt in der völligen Umwertung des klassischen Ich leide, leider, was ich sage, ist, ich sehe ein, also Nihilismus heißt auch, wir sind so arm, dass wir einsehen, Plessner zum Beispiel, Standpunkt, dass der moderne Europäer einsieht, dass er selbst perspektivisch ist. Aber das Komische ist, warum leidet er an dieser Einsicht? Das heißt, das ist das Entscheidende. Warum sagen wir immer noch, leider ist meine Wahrheit perspektivistisch? Das ist für Nietzsche der entscheidende Punkt. Und er fragt, wie man an diesem Leiden vorbeikommt oder wie sich das Selbstverständnis der Wissenschaft verändert haben muss, dass sie nicht mehr asketisch ist. Und das ist wieder ein schönes Beispiel, warum ich stur und steif behaupte, dass die Religionskritik von Nietzsche wesentlich subtiler und feinsinniger ist als die der Linkshegelianer. Pfarrer Bach, mit dem er gut befreundet war, die ganze Familie, aber auch Marx und Co. Denn Nietzsche würde sagen, wenn Marx den Weltgeist will, dann zitiert er in dieser Weise das klassische, selbstlose, kommunistisch im wahrsten Sinn des Wortes Manifest, das die Philosophen seit eh und je rezitiert haben, nämlich das Ausradieren jeder Selbstheit als das eigentliche Ideal der Philosophie als reiner Vernunft. Und genau in diesem Sinne perpetuiert sie eigentlich den Gestus, den die Philosophen sagt, ja bis heute, und Sie hier, als Studenten zu perpetuieren haben, wenn sie seriös wissenschaftlich arbeiten wollen. Natürlich wird von ihnen gelehrt, dass sie ihr selbst rausnehmen. Ja? Und natürlich würde ja wissenschaftliche Arbeit nicht mehr anerkannt, wenn sie da anfangen, irgendwo irgendwelche Perspektivitäten und so weiter hineinzubringen in ihr. Aber das ist genau das Problem, das hier auftaucht in der Philosophie des 20. Jahrhunderts und das ein radikales, methodisches Problem der zeitgenössischen Philosophie darstellt.
Genau. Ich muss ja irgendwo zum Majestätischen kommen, ne? Das ist ja die heutige Aufgabe. Würde natürlich jetzt naheliegend da sehr viel, also da direkt anschließen, aber ich springe zurück zu den 70er Jahren, als eben diese Diskussion um einerseits kritische Theorie, Habermas, Adorno natürlich, Horkheimer, Sie wissen, und auf der anderen Seite Luhmann und dessen Systemtheorie entflammt ist. Ne? Im Zuge dieser Diskussion, Sie wissen, es wurde, oder das haben wir ja bereits besprochen, wurde Luhmann massiv vorgeworfen, eben sowas wie affirmative Sozialtechnologie zu betreiben, die eben aufgrund dieses Rückzugs auf die Perspektivität gleichsam zu nichts mehr in der Lage ist. Ne? Also im Quietismus ersticken würde, im Nichtstun, weil sie beständig nur relativieren, sofort, wenn irgendwas ansteht, zur Seite springt und sagt, ja, Gottes Willen, das könnte man ja auch aus dieser Perspektive sehen und. Ne? Und Habermas und die entsprechenden kritischen Theoretiker oder Vertreter der kritischen Theorie haben diesbezüglich das natürlich entsprechend angeprangert, was ihnen damals im also in der aufgehitzten Situation studieren Bewegungen viel mehr. Natürlich auch entsprechende Aufmerksamkeit verschafft hat, wenn nicht sogar Sympathiewerte. Nicht? Also da war lange Zeit Luhmann der Böse, der eben da gleichsam alles, was an kritischer Energie in den Studierenden vorhanden ist, einfach negiert oder ausschaltet und theoretisch auf einen unwichtigen Punkt verlegen würde. Ne? Das ist aber eine Fehlinterpretation. Luhmann hat andere Perspektive und die bringt uns jetzt ähnlich zur Kunst. Ich habe diese Perspektive auch schon mal angesprochen. Es geht sozusagen wirklich um dieses Systemdenken. Systeme sind zusammengestellte Wirkungsbereiche, sind Aggregationen von einer Vielzahl von Dynamiken und genau deswegen, weil so viele Dynamiken in ihnen wirken und etwas bewirken, unterliegen sie natürlich sehr oft auch so etwas wie internen Spannungen. Also Systeme sind nicht intern, weil es halt unstrukturiert oder irgendwas Gleichförmiges, was innen so wie, ich weiß nicht, Grießbrei oder sowas eine homogene Masse darstellen würde, sondern sind natürlich intern hochstrukturiert und differenziert, oder denken Sie an die Gesellschaft, und diesbezüglich auch beständigen Spannungen unterworfen. Und es gibt natürlich, jetzt kann man sich gut vorstellen, also gerade im Hinblick auf das Gesellschaftssystem, sehr unterschiedliche Zustände. In den 70er Jahren im Hinblick auf die sich damals zu einem großen Teil als marxistisch selbst beschreibende Studentenschaft, also diesen Gesellschaftsteil, könnte man zum Beispiel davon sprechen, dass, denken Sie an die vielen Diskussionen, die damals geführt wurden, diesbezüglich auch intern, obwohl so sie vielleicht noch irgendwie so ein bisschen dieses Neomarxismus umgehängt haben, intern bereits große Spannungen bestanden haben. Auch innerhalb der kritischen Theorie. Habermas übrigens selbst hat ja durch seine Kritik an Horkheimer und Adorno, also an dieser ursprünglichen theoretischen Version der kritischen Theorie, selbst Spannungen erzeugt, indem er eben auf die Kommunikation als sozusagen eigentlichen Modus dieses kritischen Denkens hingewiesen hat. Das war ja sowas, war ja etwas, was durchaus ursprünglich auch nicht vorgesehen war. Also es ist klar, dass diese Dinge sozusagen interne Spannungen entwickeln und damit unter Umständen an Stabilität einbüßen. Und wir haben dieses Stichwort, hoffe ich zumindest im Rahmen der Lehrveranstaltung schon erwähnt, vom Punctuated Equilibrium. Ich glaube, das habe ich erwähnt, oder? Haben Sie schon mal gehört? Also ein punktiertes Gleichgewicht. Das ist in der Systemtheorie so ein Label für Gleichgewichte, die eben nicht mehr so sehr ein Gleichgewicht sind, dass man da sozusagen die Spannungen gar nicht mehr wahrnehmen kann, sondern das ist ein Stabilitätszustand, der bereits relativ nahe an einem Auseinanderfall eines Systems liegen könnte. Ich weiß nicht, denken Sie, sozialistischen Länder im Jahr 1989 nicht? Oder im Sommer 1989. Nicht? Die waren voll da, keiner hat sozusagen von außen irgendetwas wahrgenommen. Aber offensichtlich haben ganz kleine Impulse dazu geführt, dass im Herbst 89, ausgehend von, ich weiß nicht, DDR und ähnliches, plötzlich so wirklich so etwas wie eine fast schlagartige Umorientierung ins Rollen gekommen ist. Das ganze System hat sich plötzlich als extrem explosiv, extrem destabilisiert bereits erwiesen, obwohl es vorher gar nicht so ausgeschaut hätte. Na, Sie wissen vielleicht, dass auch Expertinnen und Experten die diesbezüglichen Systemumbrüche in keiner Weise vorhergesagt haben. Also auch die US-amerikanische Verteidigungsindustrie hat sich auf noch Jahrzehnte Kalten Krieg eingestellt gehabt. Da war überhaupt auch im Geheimdienst und so war überhaupt kein Signal vorhanden, dass da so schnell etwas passieren könnte. Das habe ich, glaube ich, mal verdeutlicht, also wenn wir uns so eine seltsame Kurvenlandschaft vorstellen, in der die Gesellschaft dann so ein Kügelchen darstellt, das dem Gleichgewicht, also der Gravitation folgt, dann könnte man sagen, das liegt halt da auf so einer Nase dieser Kurve und es könnte zum Beispiel hier liegen. Und wenn Sie dann hier auf dieses Kügelchen mit äußerer Kraft oder mit internen Spannungen oder was auch immer einwirken, dann wird es zwar hier links und rechts einigermaßen bewegt werden, aber es wird nicht unbedingt da über den Abgrund hinunterstürzen. Ja? Während wenn das Kügelchen hier liegt, nahe am Abgrund, dann schaut das, wenn wir hier gleich von der oberflächlichen Blick haben auf dieses System, sehr ähnlich aus. Das Niveau ist nur was das Gleiche. Ja? Also die Gesellschaft ist in einem ähnlichen Zustand, und wenn wir äußere Einwirkungen schaffen, fällt das Ding hinunter und auf eine andere systemische Ebene, in einen anderen systemischen Zustand ein, was auch immer. Also das ist auch ein katastrophentheoretisches Phänomen. Sie wissen, dass Sie bei Erdbeben zum Beispiel zwar sagen können, dass eines kommen wird, und unter Umständen auch ein großes kommen wird, aber wann genau, können Sie nicht sagen. Also gut, für uns einen anderen Bereich. Aber der Umstand, dass soziale Gebilde eben ein solches punktuiertes Gleichgewicht aufweisen können, führt jetzt dazu, und das ist sozusagen der Punkt, mit dem ich hoffentlich endgültig zu meiner selbst komme, dass solche Gesellschaften gut daran tun, sich selbst so etwas wie Überprüfungssysteme einzubauen, die sie beständig sozusagen in Unruhe halten. Und zwar in einer Unruhe, die sie auf dieser Ebene hier nicht sonderlich berühren würde, aber auf dieser Ebene, wenn, sagen wir mal, wirklich irgendetwas anstünde, wenn eine größere Veränderung anstünde, dann durchaus bewegen würde. Selbstgemachte Unruhe, selbstorganisierte Kritizität wird das genannt in der Systemtheorie. Komplexe Systeme, das ist das Um und Auf, und das auf das legt sozusagen Luhmann diesbezüglich den Finger, verfügen über solche selbst eingebauten oder selbst regulierten Unruhebestandteile oder Unruhesubsysteme, wenn Sie so wollen. Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, auch die Uni sorgt dadurch, dass sie auch, sagen wir mal, nicht administrativ nicht in ihr Gefüge hundertprozentig eingebundenen Lehrenden hier das Wort erteilt, so wie uns beiden, dafür, dass eine gewisse Unruhe gesät wird. Das ist jetzt nicht so sonderlich bewusst von der Uni diesbezüglich angelegt, aber de facto ist es durchaus der Fall. Vielleicht sind wir beide jetzt da gar nicht die Paradebeispiel für Unruheverursacher, aber Sie können sich vorstellen, dass diesbezüglich zumindest andere Dinge angesprochen werden, als jetzt im, sagen wir mal, hundertprozentig vorgesehenen Teil des universitären Ablaufs. Das heißt, moderne Gesellschaften oder auch komplexe Systeme ganz allgemein verfügen über interne Unruhefaktoren, und Luhmann zählt eine ganze Palette von solchen Unruhefaktoren auf, die für die moderne Gesellschaft relevant sind, aber was besonders relevant ist, ist natürlich das Kunstsystem. Das Kunstsystem ist ein Unruheverursacher, aber ist gleichsam per Definition als solches angelegt. Bitte.
Ja, wozu würde das denn jetzt in dem Beispiel des Bildes führen, dieser Unruhefaktor? Würde das die Basis erweitern, dass man also wegkommt von diesen Faktoren, oder einen schon vorher in der Grund stürzen würde?
Das lässt sich natürlich nicht ohne weiter sagen. Ne?
Dann ist ja die Frage, wo ist dann der Vorteil davon?
Ja.
Wenn es sich nicht sagen lässt,
das ist natürlich jetzt wieder so eine typisch systemtheoretische Geschichte, die da eher auf Wahrscheinlichkeiten setzt, denn auf konkrete Vorhersagen. Also die Überlegung ist die, dass wenn wir das hinreichend in Unruhe halten, dann würde es zwar unter Umständen in diese Richtung zurückrollen oder überrollen und stabiler werden, aber wenn wir auf permanente Unruhe setzen und das auch differenziert unternehmen, also sozusagen ein einziger Impuls ist da natürlich, reicht da nicht, also eine Kunstlandschaft, die nur eine bestimmte Art von Kunst gleichsam ins Rennen tritt, würde da nicht reichen. Ne? Aber wenn wir da sozusagen wirklich eine heterogene Energie wirken lassen, besteht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ding unter Umständen auch in die, das ist jetzt natürlich so eine pejorativ assoziiert, dieser Abgrund hier. Hier kann natürlich auch, ich weiß nicht, höheres demokratisches Bewusstsein liegen oder
was auch immer. Also können sich das auch als, als ein totalitäres System vorstellen, Sowjetunion nicht vorstellen, und hier lege irgendwo die glorreiche Demokratie. Und wenn das Sowjetsystem sozusagen so einen Unruhemechanismus vorsieht, könnte damit natürlich unter Umständen auch, also zum Teil, also denken Sie, Solzhenitsyn und die, was sonst noch an seit den 60er, 70er Jahren an interessanter Kunst von dort gekommen ist, was durchaus auch dazu mit dazu beigetragen hat. Also das ist jetzt natürlich nur veranschaulich, dass das sowas wie ein böser Abgrund wäre. Es kann auch ein guter Abgrund sein, es kann auch da das Schlechte liegen. Es ist nur sozusagen wichtig, dass die Sache selbst organisiert in Bewegung bleibt. Also Luhmann würde jetzt nicht sagen, wir können, und das ist das um und auf seine Argumentation, wir können konkret steuern, wo eine Protestbewegung hinziehen soll, und die Effekte davon wären genau die wir anpeilen, sondern er würde sagen, wir sollten darauf schauen, dass so etwas wie Protest systemisch ermöglicht bleibt. Dass sozusagen per se darauf geschaut wird, dass es sowas wie revidierende Faktoren in diesem System gibt, die das auf Dauer in Unruhe versetzen. Nur dann kann eigentlich, ich meine, das ist nur der proteste Gedanke, nur durch die Unruhe kann nämlich Stabilität gewährt werden. Das ist das Um und Auf dieses Gedankens. Weil Sie hätten nichts davon, wenn Sie hier für höchste Stabilität sorgen, und dann ist der Abgrund trotzdem unvermeidbar. Sie sollen gleichsam, wenn sich dieses System in einer prekären Situation befindet, die Abstürze vorwegnehmen, indem Sie gleichsam diese Stresstests auf Dauer stellen. Stresstest wird es auch tatsächlich in der Systemforschung genannt. Also es ist wirklich sowas wie ein Aufdauerstellen von Unruhe, das bis zu einem gewissen Grad dann auch systematisch vorgesehen wird. Meinen Sie, das sind durchaus Dinge, die sich die moderne Managementforschung und Organisationsforschung, Unternehmensforschung mittlerweile bereits auf die Fahnen geschrieben hat. Sie finden in so typischen Management-Lehrgängen mittlerweile eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, wie sich zum Beispiel ein Wirtschaftsunternehmer selbst in Stress versetzen kann, um zu testen, ob es überhaupt auf längere Sicht marktfähig ist oder ob es sozusagen effektiv unterwegs ist. Und das tun auch. Bitte.
Also wenn man das passiert und das heißt, wenn es den Hypothetischen gibt, dann
Entschuldigung, jetzt habe ich nicht.
Entschuldigung, wenn man das passiert, ja, dann würde das heißen, wenn es genügend politische Avantgarde gibt, wäre das die beste Weg, um die Gesellschaft möglichst konstruktiv zu halten.
Ich würde es umgekehrt formulieren. Schlimm ist dann, wenn es keine kritischen Avantgarden gibt. Ne? Also dann wäre sozusagen ein Problem. Ich kenne keine näheren Informationen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in Nordkorea zum Beispiel die Kunst dort auf ein eher, sagen wir mal, sehr klassisches, sozialistisch-realistisches Ausmaß beschränkt ist. Ne? Und diesbezüglich die Kunst unter Umständen diese Funktion nicht hätte.
Darf ich was ergänzen? Gut. Da ich immer hier zuständig bin, um bestimmte Feuilleton-Jargons zu dekonstruieren, vielleicht sehen wir das so. Es wird derzeit ganz viel in den Feuilletons von Deregulierung und so weiter gesprochen, dass unsere Epoche die letzten 20 Jahre sehr viel dereguliert hat. Ich sage immer dagegen, das ist der typische Nonsens, der natürlich überhaupt nicht stimmt, weil wir haben unglaublich reguliert, und zwar so lange, bis das ökonomische Monopol mehr oder weniger sich durchsetzen konnte. Wir haben so stark reguliert, dass die Spitäler ökonomisch reguliert wurden, dass die Universitäten ökonomisch reguliert wurden, dass alles ökonomisch reguliert wurde. Es ist also ein völliger Unfug zu sagen, dass unsere Gesellschaft dereguliert wurde, denn man muss sich mal fragen, systemisch, wie ist es möglich, dass es zum Beispiel zu diesen explodierenden Gehältern gekommen ist? Es ist doch nur möglich, weil eine solche Konsolidierung, eine solche Effizienzausrichtung auf einen einzigen Aspekt und einen komischen Sektor, dem alles andere systemisch unterworfen wird, sei es die Politik, sei es die Kunst, sei es die Universität, sei es die Bildung, sei es das Krankenwesen, dass wir nur durch eine maximal effiziente Regulierung unserer Gesellschaft durch einen übergeordneten Aspekt, nämlich den der ökonomischen Gesetzgebung, würde ich sagen, überhaupt zu einer solchen Monopolisierung der ökonomischen Perspektive kommen konnten und, wenn man will, wo man es dann am besten sieht, zu einem horrenden Überschießen der Bezahlungen dieser Leute, auch in denen sich nach ökonomischer Theorie ja die soziale Anerkennung eines Systems im Geldwert ausdrückt. Das heißt, das ist einfach, und das ist für mich ganz wichtig, jetzt hier nochmal im Sinne von Derrida, Dekonstruktion heißt vor allem in dem Sinne gegen Systeme kämpfen, dass man überhaupt sich wieder ein Auge erarbeitet gegen Selbstverständlichkeiten, die einem permanent eingetrichtert werden, heute eben gerade in Form von massenmedialen Berauschungen, in denen einfach radikal Voraussetzungen geteilt werden, die im Sinne der Dekonstruktion radikal in Frage gestellt werden muss, und erst in Fragestellung solcher Plattitüden, die permanent monopolartig zirkulieren und gehandelt werden, findet Denken im Sinne der Dekonstruktion statt. So dass hier das Denken selbst eine Praxis der Kunst wird, die eben eigentlich eine innerliche Unruheherd produziert innerhalb der Wissenschaften, als es systemisch hier der Kunst zugeschrieben wird. Und Derridas akademische Karriere ist ein bestes Beweisstück dafür, in wie viele Unruhen sein Philosophieren hineingewickelt wurde im Laufe eines Lebens.
Diese Analogie von Theorie und oder Sozialtheorie, wenn Sie es wollen, oder Systemtheorie und Kunst würde, wenn man hat, wenn man diskutiert, auch mehrmals heraus. Also, wie gesagt, es ist nicht das Kunstsystem allein für diese beständige Irritation, auf Dauer gestellte Irritation verantwortlich, da gibt es sehr viele Faktoren, aber das Kunstsystem ist eines davon. Ne? Es ist auch nicht die einzige Aufgabe des Kunstsystems, da gibt es eine ganze Reihe von weiteren Funktionen, die das Kunstsystem ausübt, ne? Aber es ist zumindest eines. Nochmal, der Gedanke, also um es jetzt sozusagen in der Luhmannschen Theorie nochmal kurz zu formulieren, der Gedanke geht dahin, dass Systeme per se das wahrnehmen, was sie wahrnehmen können. Denken Sie an die Klimaanlage zurück. Ne? Also dieses Problem, weiß nicht, zum Beispiel der Politik, dass Politiker, die gewählt werden wollen, im Prinzip ihre Welt im Hinblick auf Wahl fördernd, also sozusagen meine eigene Wahl fördernd, beziehungsweise meine eigene Wahl nicht fördernd wahrnehmen. Ne? Und die Dinge, die unter Umständen ökonomisch sinnvoll oder wissenschaftlich erscheinen, aber nicht wahlfördernd sind, werden dann in der Politik entsprechend, entweder nicht wahrgenommen oder entsprechend schlecht behandelt. Ja? Wobei bitte nochmal der Punkt, ganz ein wichtiger Punkt, das betrifft nicht die Perspektive der einzelnen Politiker für sich. Natürlich sind Politiker Menschen und können sehr wohl Argumente verstehen und sind lernfähig und können für sich auch entsprechende Alternativen zu ihrem wahlorientierten Verhalten setzen. Aber die Politik wird hier nicht im Sinne der sozusagen der Handlungsfähigkeit der Einzelmenschen, der einzelnen Politiker betrachtet, sondern als System betrachtet. Und als System, ne, das kennen wir alle, ist es dann oft einmal fatal, wenn in der Gesellschaft sehr wichtige, Arno wird dann gleich über den Fall Arizona ein bisschen was schildern, ne, also Migrationsproblematik, Asylrecht, ähnliches, ne. Also ist es sozusagen fatal, wenn auf der einen Seite durchaus menschliche Aspekte, die eine große Rolle spielen, für eine Art der Handlung sprechen würden, auf der anderen Seite, weiß nicht, Grundgesetz und sonstiges was noch, für eine andere Form der Handlung sprechen würden und die eine politische Ausrichtung profitiert, wenn sie sozusagen auf die Verfassung setzt und die andere, die Opposition, profitiert oder auch nicht, nicht umgekehrt profitiert, wenn sie auf die andere Ausrichtung setzt. Ja, da werden gewisse Dinge sozusagen durch diese Wahrnehmbarkeit nicht so behandelt, wie man sich das im Allgemeinen aus einer ganz anderen Perspektive vorstellen könnte. Bitte.
Ich habe in Großunternehmen erlebt, wie durch permanente Organisationsentwicklungsmaßnahmen versucht wurde, genau diese Unruhe, die Sie schildern, permanent herzustellen. Ja. Die Leute wurden auf einem permanenten Stressniveau gehalten, weil es geheißen hat, da kommt dann die höchste Effizienz heraus. Tatsache ist jedoch, nach meinen Beobachtungen, dass es nicht möglich war, durch diese gezielte Unruhe alle Möglichkeiten der Unmöglichkeiten zu steuern und in Schach zu halten. Das Verdrängte, das Unbewusste kam immer wieder auch in Organisationen durch die Hintertür herein und hat diese Strukturen dissipativ gemacht. Und wenn ich den Prigozhin richtig gelesen habe, dann heißt dissipativ, dass nicht der Punkt erklärt werden kann, wo es umsteht.
Ja, ganz richtig. Also wir haben ja immer dieses katastrophentheoretische Problem dahinter, dass komplexe Systeme in ihrer Zusammenwirkung natürlich eben deterministisches Chaos erzeugen. Also das heißt Unvorhersagbarkeit erzeugen. Also sagen wir wissen nicht, wann es abstürzt, wir wissen nicht, wann das Erdbeben eintritt, wir wissen nicht, wann die Ölquelle explodiert und dann was ich, wie viele Tonnen Öl täglich ins Meer strömen und ähnliches mehr. Ja? Aber die Idee dahinter ist, wir könnten die Sache zumindest, also jetzt nicht in dem Fall, aber grundsätzlich einem Stresstest aussetzen, der unter Umständen zumindest einen Teil der Ereignisse dann, wenn sie hinreichend wahrscheinlich werden, auslöst, um gleichsam die diesbezüglichen Ereignisse dann im Labor vorwegnehmen zu, weiß nicht, in den Griff zu bekommen, zu versuchen oder ähnliches. Ne? Ist natürlich sozusagen eine Sicht der Dinge, die aber eben nochmal darauf anspielt, dass diese Systeme so per se wahrnehmungsunfähig sind. Das ist das Fatale sozusagen der modernen Gesellschaft, nicht? Dass sehr viele Dinge eigentlich naheliegen liegen würden, aber eben beim besten Willen nicht zur Hand haben sind. Denken Sie an diese wirtschaftlichen Verwerfungen im Hinblick auf Spekulationsgewinne. Nicht? Also da fragt man sich ja wirklich, fix lautern, und das ist nicht in den Griff zu bekommen, offensichtlich eben auf herkömmliche Art und Weise wirklich nicht. Das ist ja genau der Grund, warum es ein Problem ist. Also, gut. Jetzt mache ich trotzdem den Sprung noch kurz, um zumindest in dem Semester ein bisschen was über meine Seele geredet zu haben. Die Kunst und sozusagen, wenn man sich die Sache dann im Detail anschaut, wird es natürlich noch viel spannender, weil das ist jetzt ein großer Aufriss gewesen, der, sehr pauschal formuliert, ein bisschen floppy klingt. Ne? Aber im Detail, ne, wenn Sie sich sozusagen diesen Drahtseilakt mal vergegenwärtigen, auf dem dann wirklich etwas zu gewinnen ist, ja, Sie wissen also, Miles Davis ist ja durchaus in so einem, das geht natürlich jedem Künstler so, dass er sich zunächst einmal in die Reihen einer relativ etablierten Musiktradition oder Kunsttradition stellt und von da aus, sagen wir mal, seine Wirkung zu entfachen, zu beginnen. Also Bebop, nicht, also Sie wissen, Charlie Parker in der Band, oder ich weiß nicht, die das nicht wissen, aber so. Bisschen die Anfänge dieser Geschichte, ne? Und ein sozusagen extrem hochgeschraubtes, sehr komplex werdendes harmonisches Gefüge. Wenn Sie sich mal Songs von Charlie Parker anschauen, also Ornithology zum Beispiel, das ist im Prinzip, das wird jetzt ein bisschen musiktheoretisch, ich weiß, aber was erkennen Sie diesen alten Schlager How High the Moon? How High the Moon? Das harmonische Gefüge dieses Songs ist genau das Gefüge von Ornithology, vom Charlie Parker Song Ornithology. Der hat nichts anderes gemacht, als dass er eine neue Melodie drüber gelegt hat und diese Harmonien ausgebaut hat. Und zwar extrem verfeinert ausgebaut hat. Es ist extrem komplex geworden, diese Sache. Und es ist bis zu einer Weise komplex geworden, dass die Musiker selbst, die besten Musiker im Prinzip, diese Sache nicht mehr zumindest in der Schnelligkeit, wie der Bebop das verlangt hat, spielen haben können. Also ich weiß nicht, es gab dann ein paar Platten, Thelonious Monk, und die haben die Platten dann auch for Musicians Only genannt, weil sie wirklich nur mehr für Musiker gleichsam auch hörbar waren, was da nachvollziehbar ist. Also sozusagen eine extreme Hochschraubung der Komplexität in der harmonischen Entwicklung, die dann auf eigentlich sehr schlagartige Weise, geniale Weise von Miles Davis durchbrochen wurde, indem er eben diese Modalität, den Modal-Jazz gleichsam vorgeschlagen hat und damit eben mit diesen berühmten Platten in A Silent Way, das sind Sachen, die harmonisch relativ simpel gestrickt waren, wenn Sie sich das im Vergleich zu den früheren Sachen anschauen, kanonisch relativ simpel gestrickt waren, aber in dieser Situation offensichtlich genau diese Unruhe verursacht haben, die notwendig war, um diese gleichsam Revolution auszulösen, die ihm da, naja, Revolutionchen, nicht? Ich weiß, für manche Leute ist Geld gar nichts und man, also, für manche ist es halt dann interessant.
Wir bleiben bei einer Revolution.
Okay, Revolution. Ne? Also das waren schon Dinge, die da viel ausgelöst haben. Und, die, und das ist das Interessante immer wieder bei Miles Davis, ne? Dass er gleichsam etwas in die Wege geleitet hat, was die ganze Sache wirklich auf ein neues Niveau gebracht hat. Ne? Also was dieses Glück wirklich auf ein neues Niveau gelegt hat. Und er aber selbst noch, weil er eben so eine Person der ständigen Unruhe offensichtlich gewesen ist, er selbst noch diesen neuen Entwicklungen auch wieder revidierende Einflüsse beschert hat, also bescheren konnte. Sie wissen, dass er da eine Zeit lang, vielleicht ein Jahrzehnt in etwa, auf dieser Modal-Jazz-Ebene unterwegs war und auch sehr, sehr gehaltvolle Sachen vorgelegt hat, nur um dann in den 70er Jahren plötzlich mit dieser Wendung zum also erstens Free und zweitens Elektronik, nicht? Also mit Platten wie Bitches Brew und Ähnlichem, wieder eine Revolution auszulösen, die wieder sozusagen das Ganze auf eine neue Ebene gestellt. Ja? Also sozusagen, das ist das Interessante, also Wolf verkörpert da gleichsam eine Unruhe, die auf ihre eigene Stabilität, die sie erzeugt hat, reagieren kann. Ja? Eine auf Dauer gestellte Unruhe, wenn man das so interpretieren will. Ja? Also da ist sozusagen etwas, was sehr punktuiert stabil ist, also ein punktuiertes Gleichgewicht, nämlich der Bebop der 50er Jahre, extrem punktuiert deswegen, weil er harmonisch sehr komplex geworden ist und kaum für die Musiker selbst spielbar, geschweige denn hörbar geworden ist. Dieses punktuierte Gleichgewicht wird eben durch Unruhe zu Fall gebracht, wenn Sie so wollen, auf eine andere Ebene bewegt, nur um dort wieder relativ stabil zu werden, indem, also bei Kunstentwicklungen natürlich auf Dauer gestellt, dass sozusagen der Erfolg der Kunstentwicklung dafür sorgt, dass sie verflacht. Nicht? Also kennt man, ne? so revolutionär Jimi Hendrix gewesen ist und die heutige Popmusik ist teilweise noch nicht zu hören. Nicht? Und wenn Donald jetzt dann Rap oder Ähnliches ins Spiel gekommen wäre, wäre das sozusagen eine U3-Musik oder was auch immer. Ne? Naja, ohne Kennen. Ich will keinen Sender zu nahe treten. Das heißt, eine neue Stabilität geschaffen, die aber als solche dann nicht hingenommen wurde. Man könnte ja sagen, na gut, jetzt super und jetzt kosten wir diesen kommerziellen Effekt aus oder Erfolg aus und bleiben auf der Ebene und jetzt sozusagen bewegt sich die Sache so weiter und wir tun nichts mehr. Nein, er hatte die Chance eben durch seine spezifische Position auch in der Jazz-Szene die Sache nochmal in Bewegung zu bringen. Ja. Und man kann darüber diskutieren, ob nicht dann in den 80er, 90er Jahren, dann hat er so mit ganzer Reihe von eher arrangierten elektronischen, wenn Sie die Platte Tutu kennen und so, eine ganze Reihe von eher sehr durcharrangierten elektronischen, auch sehr rhythmisch, durchaus an die Popmusik angelehnten Experimenten, vielleicht noch einmal eine neue, sagen wir mal, Umorientierung des Jazz eingeleitet. Im Prinzip ist es eine solche, wenn Sie so wollen, und das wäre natürlich jetzt dann, aber da haben wir die Zeit nicht, das wäre natürlich dann auch interessant im Hinblick auf sozusagen diese Gruppenphänomen, nicht, wenn Sie besser die Improvisation dazu nehmen, die relative freie Struktur, nicht? Also meistens hat er da wirklich kaum noch mit Vorgaben gearbeitet, teils nur mit Handzeichen, nicht? Seine Musiker waren so gut gleichsam eingespielt, dass die auf minimal Impulse reagiert haben. Ne? Und also da war sozusagen im Vergleich zu der Durchkomponiertheit und den Vorgaben, die beim Bebop noch eine Rolle gespielt haben, ne? Gleichsam alles aufgegeben. Ne? Und das sind schon interessante Phänomene, wie da trotzdem noch, aber natürlich auch dann in einem spezifischen Kontext, ne? Weil das kennt man, diese Diskussionen, für jemanden, dem das nichts sagt, ist das alles nur fürchterlicher Krach. Ne? Nur in einem spezifischen Kontext, aber doch sehr maßgeblich dafür für entsprechende Entwicklung. Das ist sozusagen, jetzt irgendwie gerade die Figur Miles Davis, sagen wir, zu Lebzeiten ein Phänomen, aber wenn Sie diesbezüglich dann Systeme, komplexe Systeme betrachten, die sich permanent entwickeln und permanent gleichsam von einer Unruhe zur nächsten taumeln und sich wieder ein bisschen erfangen und kurzzeitig stabil werden, nur um damit die nächste Unruhe vorzubereiten, oder das nächste Ungleichgewicht vorzubereiten. Ne? Also durchaus ein stimmiges Bild, wenn Sie so wollen, in dieser Welt.
Gut. Also die tollste Erfahrung bei Miles Davis, die ich gemacht habe, war, als ein Riesen hereingekommen ist, und das habe ich noch nie gesehen, in einem Bierzelt, in dem alle Leute Bier getrunken haben, und es war für 10, 15 Sekunden so eine Stille, wie ich sie nie gesehen, gehört habe, und plötzlich sind alle losgebrüllt, wo er hereingekommen ist. Bei Miles Davis haben wir meiner Meinung nach eben ein Phänomen, ein schönes Phänomen, auch in der Geschichte, also wie du jetzt gesagt hast, wenn wir uns seine Geschichte anschauen, in der ich mich frage, was kommt bei so einem Musiker dazu, was offensichtlich da nicht klappt, bei dem Versuch, irgendwie künstlich, strategisch in einem Unternehmen Unruhe zu stiften. Und meine Antwort dafür wäre, das ist wichtig für das Bild der Philosophie auch, es gibt derzeit gerade neu erschienen ein kleines Buch von einem meiner Lieblingsphilosophen, Jean-Luc Nancy, das heißt Zum Gehör. Und das Buch beginnt mit der Frage, dass er gerne die Philosophen am Ohr zupfen würde, ja, und fragen würde, ob die Philosophie nicht strategisch oder konstitutiv der Ort ist, und zwar die Philosophie, die heute Mainstream-Philosophie ist, die sich dadurch auszeichnet, dass sie nicht mehr hören kann. Ja? Und das führt mich zu diesen zwei Bildern. Also was heißt eine strategisch über irgendwelche Konzeptualisierungen in einen Betrieb eingeschleuste strategisch-künstliche Unruhe, um Stress zu erzeugen und etc. Sie haben, oder du hast dann schön gesagt, dass in der Praxis hier permanent das Verdrängte und das Unbewusste zurückschlägt und dass offensichtlich diese Unruhe nicht so wirklich funktioniert. Und ich behaupte, das ist genau das Ohr, das da dazukommt, ein Ohr, das denkend hört, würde ich sagen, im Sinne von Nancy. Das heißt für mich aber, dass das eine Art, gerade Miles Davis war ja jemand, der, wie Sie wissen, aus einem recht wohlhabenden Elternhaus, Zahnarztfamilie kam, und der sehr gebildet war, also das war kein Musiker, der nicht Noten lesen konnte oder der aus dem Bauch gespielt hat. Das will ich mit dem Denken hören eben sagen, dass hier sehr wohl beim Hören Denken mit im Spiel ist, im Sinne einer strategischen Planung. Er hat sich sehr früh die Noten von Stravinsky, Ligeti dann herholen lassen, hat die Partituren studiert, gelesen, noch als Student. Also gerade Miles Davis ist ein gutes Beispiel für jemand, der gedacht hat, im diskursiv-kognitiven Sinne, als Musiker, aber, und im Sinne von Jean-Luc Nancy möchte ich jetzt ergänzen, der eben nicht einfach nur kognitive Prozesse antizipiert, der irgendwelche simulierten Modelle kreiert, das wäre mein Einwand, sondern der im Denken gleichzeitig hören kann. Und Jean-Luc Nancy sagt, hören, das heißt eigentlich ins Lauschen und Horchen kommen, in dem Sinne, dass sich das Selbst erst öffnet, um, und so würde ich ganz klassisch die Tradition der Philosophie bedienend sagen, um etwas exotern, also von außen her in Empfang nehmen zu können. Das heißt, jemand, der ganz Ohr ist, stellt seine Ohren, spitzt seine Ohren zu und stellt sich selber zur Verfügung im Sinne dessen, was zum Beispiel Kant Rezeptivität nennen würde. Er stellt sich selbst im Öffnen und Ohrwerden zur Verfügung auf die Art und Weise der Rezeptivität, nämlich des sich in Empfang nehmens von dem Milieu oder dem der Außenwelt, in der sich jemand befindet. Das heißt, wenn Kant sagt, das Denken ist ursprünglich ein Akt der Spontanität, dann behaupte ich, ist ein über Spontanität des Denken funktionierende strategische Planung von Unruhe darum eine falsche, weil ihr nicht die Rezeptivität, das heißt die seismografische, kann man ruhig sagen, wenn davor über Erdbeben gesprochen wurde, wenn demjenigen nicht gleichzeitig eine seismografische Fähigkeit zugrunde liegt, über die Rezeptivität, das heißt über das affiziert werden von Welt, gleichzeitig dieses Gedachte in eine Art Gleichklang, und das heißt nicht nur Harmonie, also das heißt eigentlich Harmonie, aber wenn Sie sich die griechische Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, von dem Wort Harmonia anschauen, dann ist es das Gegenteil von einer romantischen Harmonie. Denn Harmonia ist im Mythos geboren, in einem der Mythen über die Harmonia, ist Harmonia aus einem Seitensprung, also sozusagen nicht eine eheliche, sondern ein Seitensprung zwischen Aphrodite und Ares, dem Kriegsgott, dem Polemos. Also sage ich mal, Harmonie im griechischen Sinn ist das Gegenteil von Romantik. Erstens, weil die Harmonie entsteht durch einen Gesetzesbruch, einen Seitensprung. Ja? Also nicht in der gesetzlich geregelten Ehebeziehung. Es ist ein Seitensprung und das noch von der Liebesgöttin mit dem Kriegsgott Ares. Also es ist sozusagen die Liebe, die sich hier den höchsten Widerspruch, den höchsten Gegenstand, den höchsten Polemus entgegenstand. Und aus diesem Gleichklang des Widerständigen sozusagen mit dem, was wir denken, spontan entworfen wird, entsteht so etwas wie Harmonie und damit erst jenes denkende Ohr, das meiner Meinung nach im künstlerisch produktiven Sinne spielerisch die Unruhe oder die Dissonanzen in komplexen Systemen, in einer komplexen Gemengenlage nicht nur denkt, sondern im wahrsten Sinne auch hören kann. Das heißt, im Französischen haben sie es sehr schön, weil das Wort denken und hören wirklich dasselbe Wort ist. Das heißt, denken heißt hören und hören heißt denken. Und wenn Sie sich auf einen meiner lieblingsantiken Philosophen berufen, auf das Fragment 50 von Heraklit, da heißt es, habt ihr nicht mich, sondern habt ihr den Logos gehört. Das ist Logo accusans. Den Logos gehört, dann ist es weise zu sagen, eins alles sein. Also das ist sehr interessant, die Logik wird hier mit der Akustik, Akusatis, verbunden. Das heißt, die ältere Logik vor Aristoteles und Platon war selbst in der griechischen Antike eine Lehre vom Logos der Akustik. Es war eine Lehre des Hörens und das Denken selbst wurde als ein ins Hören kommen gedeutet im Sinne des französischen Entendre, was immer ein spontaner Akt im Sinne Kants des Denkens, des Lesens, der Logik ist, aber, und das haben eben, das ist die Theorie von Nancy, sehr viele neuzeitliche Philosophien vergessen, gleichzeitig auch das Ohrwerden sich öffnen für das in Empfang nehmen von Welt. Und erst durch die Resonanz dieser beiden von Rezeptivität und Spontanität, erst durch das Beziehung in Beziehung setzen beider, des Gemüts und des Verstands, kann meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist ganz im Sinne des Behördendenkens von Derrida, dass alles andere als kopflos ist, dass aber sich erst aus einer Einigung und Vereinigung von Rezeptivität und Spontanität ergibt, so dass jedes Denken immer auch schon ein Zuhören können sein muss und jedes Zuhören natürlich im Auflesen von Akustik immer auch schon ein Denken impliziert. Aber diese beiden Akte waren ursprünglich und sehr lange im Gleichklang, so dass sie eine riesige abendländische Tradition haben, in der die Philosophie in einer besonderen Nähe zur Musik und die Musik gerade auch in ihrer mathematischen Systematik ganz in einer großen Nähe zur Philosophie war. Also es gibt ganz viele Denktraditionen, in der der Philosoph Musiker und der Musiker Philosoph und in der genau aus dieser Zusammengehörigkeit heraus gedacht wurde, philosophisch gedacht. Man sieht es ganz stark, schauen Sie sich nur die Kritik der reinen Vernunft mal ganz äußerlich an. Ich glaube, 70 Seiten Ästhetik und dann 700 Seiten Logik. Ja? Für einen Wiener, der ich ja nicht wirklich bin, ist das eine Katastrophe. Und da muss man nordischer gebaut sein, um hier nicht irgendwo ein Gefühl zu haben, dass da was nicht stimmt. 70 Seiten Ästhetik ist einfach zu wenig, weil man sich damit herausnimmt aus dem Denken als einem Hören und einem Empfangen. Und vielleicht ist darum das Denken auch so viel entwertet worden, weil es vergessen oder verloren hat, die Fähigkeit zu hören. Das ist meine Theorie. Und damit sich, wenn ich es jetzt weit die Metaphysik draus mache, damit die Öffnung hin zum Anderen aus dem Blick bekommen. Und es ist die Frage, ob ein Denken, ob der moderne Solipsismus eines in sich kursierenden und aus der eigenen Resonanz heraus lebenden Subjekts nicht gerade darum kommt, weil das Denken, wenn es aufhört zu hören, sich beginnt, von der Außenwelt im wahrsten Sinn abzukratzen, indem die Öffnung, die das Gehör im Horten und Lauschen vollbringt, nicht mehr vollbracht. Und das Denken sich damit im wahrsten Sinn in seiner Zugehörigkeit zur Welt und aus dieser heraus isoliert. Also das wäre etwas, was ich auf jeden Fall im Sinne sagen würde. Daher ist ein strategisches Hervorbringen von Unruhe für mich nur in dem Moment produktiv, in dem es nicht verordnet wird, sondern gleichzeitig vom Resonanzraum des eigenen Unbewussten oder wie man über diesen Diesmal de facto auch so in der Resonanz gehört wird, dass diese Resonanz eine Stimme gibt. Und ich behaupte, das ist die große Leistung von so einzigartigen und wirklich von uns beiden höchst. Es hat für mich mit 18 zwei Götter gegeben. Der eine war Miles Davis und der andere war Friedrich Nietzsche. Also sozusagen, ich bin sozialisiert von Miles Davis. Und das sind eben Leute, die de facto, von denen man lernen kann, was es heißt, in dieser, wie ich sagen würde, doppelten Resonanz von Denken und Hören, von Spontanität und Rezeptivität, ihre Kunst zu vollziehen. Und damit bekommt diese Kunst in und aus sich selbst eine Stimmigkeit, die niemals nur aus dem Bauch kommt. Insofern gerade eben er ein sehr gutes Beispiel für einen höchst gebildeten Musiker ist, die aber gleichzeitig auch nicht nur aus dem Kopf kommt, um es mal klischeehaft auszudrücken, insofern hier die gesamten Register der Sinnlichkeit mitdenken, wenn musiziert wird. Und diese ganzen Resonanzphänomene der Vernunft in der Art und Weise, welche Register tönen, wenn Musik gespielt wird, wie diese Register geweckt werden können. Also all das, was Kant hätte schreiben können, wenn er nicht nur auf 70, sondern auf 700 Seiten die Ästhetik ausgeführt hätte, dann würden all diese Phänomene plötzlich gleichberechtigt neben den 700 Seiten Logik stehen. Und es ist fatal, meiner Meinung nach, dass diese Einseitigkeit einer Betonung eines bestimmten Bilds vom Denken, das Denken mit dem Vernehmen, aber nicht mehr mit dem Hören und Tontor zusammennimmt, ganz radikal für einen Mitschuld daran oder mitverantwortlich daran ist, dass die Philosophie im öffentlichen Raum keine Resonanz mehr hat. Weil sie in diesem Sinne de facto, Kant ist sicher eines der besten Beispiele dafür, radikal einseitig geworden. Sie hat die, und ich kann noch als Abschluss einen Satz, daher kann ich Ihnen nur empfehlen, in diesem Sinne wirklich Kant und das Problem der Metaphysik, Gesamtausgabe 3 bei Heidegger zu lesen. Das heißt, hier wird Kant so gelesen, dass über die Termini der Selbstaffektion der Terminus, der Kant in seinem Sterben am meisten beschäftigt hat, die posthumen Werke von Kant sind durchsetzt von der Frage nach der Selbstaffektion. Und die Theorie, kann ich Ihnen kurz sagen, ist, dass Selbstaffektion heißt, dass es zu wenig ist, zum Beispiel nur den Begriff von Zeit und Raum zu haben, weil uns Zeit und Raum ursprünglich gegeben ist über Affektionen in Zeit und Raum. Selbstaffektion heißt also, es genügt nicht, sich die Zeit und den Raum nur zu denken, sondern, ich sage es jetzt sehr verkürzt, man muss selbst in die Zeit kommen, in die Zeit fallen, in der Zeit sein, um eine Erfahrung von der Zeit haben zu können. Das heißt, die Zeit zeigt sich uns nicht so, dass wir sie nur vorstellend denken können, sondern sie zeigt sich uns so, indem sie sich uns vorstellt, und zwar so, wie wir selbst in der Zeit uns befinden. Das heißt, die Zeit selbst zeigt sich uns, stellt sich uns vor in der Art und Weise, wie wir in ihr anwesend werden. Und sie lässt sich nicht reduzieren auf den Begriff. In diesem Sinne ist Kant ganz zu folgen seiner Ästhetik, indem er eben sagt, sie ist kein Begriff, sondern ein Kontinuum, eine Größe oder eine a priorische Anschauung. Man muss die Zeit schauen wir an, indem wir in der Zeit sind und von ihr affiziert werden. Und es genügt sie nicht nur zu denken. Und in diesem Sinne nehmen wir sie in Empfang. Sie kommt auf uns zu, indem wir in der Zeit zur Welt kommen, wenn Sie so will. Und das ist eben ein sich in Empfang nehmen und nicht mehr ein sich antizipieren. Das heißt, ein Vorausdenken wollen, was dann alles an Ereignissen sein wird, sondern es ist ein sich selbst aus der Affektion von Zeit gegeben und damit selbst erst in Empfang nimmt. Und ich glaube, dass die Kunst der Ort eines spielerisch-kreativen Umgangs mit der Rezeptivität ist. Was nochmal gegen Kant einen riesigen Schlag bedeuten würde, weil damit die Rezeptivität eben nicht, wie Kant das macht, auf eine bloße mechanische Rezeptivität reduziert wird. Sondern, wenn man so will, im Künstler wird die Rezeptivität lebendig, indem sie von ihm selbst besetzt und belebt wird. Und sie hat daher nicht mehr den rein, ihr zum Beispiel von Kant zugesprochenen, rein mechanischen Charakter. Die Kunst ist gerade, oder die Kreativität ist gerade der Ort des Herausnehmens der Rezeptivität aus dieser Mechanizität stereotyper Automatismen und in dem Sinne bricht sich gerade im kreativen Schaffen die Automatik in der Rezeptivität. Der Künstler, könnten Sie auch so sagen, ist der, oder lassen wir den Künstler auch der Derrida-Dekonstruktion, um nicht diese Klischees der Trennung zu bedienen. Die Kreativität ist der Ort, an dem die Rezeptivität selbst lebendig wird. und indem sie aufhört, eine reine Mechanik zu sein. Indem sie, oder wenn sie so wollen, es ist der Ort, in dem die Rezeptivität selbst ins Spiel kommt.
Genau. Dazu. Also es ist sehr naheliegend, und ich glaube, darauf auch schon mal angesprochen, aber also Ludologie, die Spiellehre, ist jetzt nicht unbedingt ein zentraler Aspekt der Systemtheorie, aber es sind schon sehr, sehr verwandte oder sehr ähnliche Überlegungen im Spiel. Wir haben ja schon mal, oder ich glaube, das war jetzt in einer anderen Lehrveranstaltung, ich habe hier das Spiel gesprochen.
Also vielleicht im eigenen Interesse, ich kann Ihnen zwei Buchtipps geben, beide von mir. herausgegeben, darum habe ich gesagt, im eigenen Interesse. Also ich habe 2008, glaube ich, einen kleinen Sammelband gemeinsam mit der Krasimira Kruschkova vom Tanzquartier Wien herausgegeben zu einer Ringvorlesung an der Kooperation Tanzquartier und unser Institut. Dies ist kein Spiel. Also in der Aufsatz ein Vorwort von mir und dann ein Aufsatz von mir über Dostojewski und Dieter Mersch, Gumprecht, also sehr bekannte Leute drinnen. Und ein zweiter Sammelband, der letztes Jahr von mir herausgekommen ist, Ereignisdenken, gemeinsam mit meiner Frau, Schauspielerin Susanne Granz. Ereignisdenken. Da sind auch sehr bekannte Leute drinnen, wie der vielleicht wirkungsmächtigste Theoretiker der Ästhetik derzeit, nämlich der ein ganzes Theater revoltiert habende Lehmann, Hans-Thies Lehmann. Wenn Sie heute Festwochen Theater sehen und Performance-Schienen sehen oder das Tanzquartier Wien sehen, dann ist all das postdramatisches Theater. Also er hat auch einen Aufsatz zum Beispiel drinnen über das Theatreale, das postdramatische Theater im Vergleich zur aristotelischen Theatertheorie und so weiter. Also da geht es genau um diese Dinge in diesen beiden Büchern, die ich hier jetzt zum Besten gegeben habe.
Ich meine, im Zusammenhang dürfte ohnehin klar sein, aber ich erwähne es nochmal, also ganz, ganz simpel gesprochen, ließe sich sehr viel mehr darüber sagen, aber das Spiel ist im Prinzip auch so etwas wie ein selbstorganisiertes Austesten oder selbstorganisiertes Irritieren von gefundenen Lösungen, die als solche eher suboptimal wären, wenn sie sich als ein für alle Mal bestehende Lösungen etablieren würden. Also es dürfte klar sein, was man im Hinblick auf unser Spielen, das menschliche Spielen in einem bestimmten Alter, ist natürlich sozusagen die Hoffnung daran gefunden, dass sie durch Temporäres auch überschreiten der Grenzen, die im Erwachsenenalter als normal, sozusagen also den normalen Bereich markieren würden, unter Umständen Lösungen gefunden werden könnten, die sich, wenn immer nur dieses Erwachsenenverhalten durchgespielt würde, evolutionär auf längere Sicht nicht unbedingt als optimal erweisen würden. Also wenn wir sozusagen, wir könnten ja sagen, wir leben ja im Stereo lang genug in unserer Gesellschaft, wissen, wie wir damit umgehen, und deswegen sollen ab jetzt alle Kinder einfach nur das Verhalten der Erwachsenen übernehmen, weil die haben das eh schon gelernt, wie in dieser Gesellschaft überlebt wird, und damit brauchen wir eigentlich sozusagen keine Variationen mehr zulassen. Kann man sich leicht vorstellen, dass in einer dynamischen Welt, wo sich eben die Bedingungen beständig verändern, aufgrund dessen, dass in sie eingegriffen wird, beständig verändern, als suboptimal erweisen würde. Deswegen ist von der Evolution vorgesehen, dass in einem bestimmten Alter gespielt wird. Gespielt ist in dem Sinne, auch wieder nur in dem Sinne, nichts anderes als das Austesten von Möglichkeitsräumen, die unter Umständen weit oder ein Stück weit zum Beispiel über das hinausgehen, was im Erwachsenenalter angesagt ist. Oder Erwachsenenalter ist heute so ein anachronistischer Begriff, ne, was sozusagen aus Sicht aus einer verkehren gesellschaftlichen Vorstellungen als normal markiert werden könnte. Ich diesbezüglich dann vor zwei Wochen oder was war so schönes Wetter, und Sie wissen, Vogelflugzeit, Jungvogelflugzeit, ne, wenn Sie sich die diesbezüglichen Flugmanöver anschauen, das geht weit über das hinaus, was jetzt, sagen wir mal, wirklich im Hinblick auf ein bloßes Überleben bei erwachsenen Vögeln angebracht wäre. Ne? Die riskieren einiges. Und das ist genau dieses Risiko,
garantiert gewissermaßen, dass da nichts auf Dauer gestellt wird, sondern dass eben neue Möglichkeiten ausgetestet werden. Genau dadurch, dass temporär ein bisschen was riskiert wird, dass ein bisschen das Ziel geschossen wird, werden unter Umständen Lösungen gefunden, die sonst nicht gefunden werden könnten, weil eben einfach immer nur repliziert werden. Simples evolutionäres Prinzip, die Mutation. Also, oder im Hinblick auf Lernen, sage ich mal sehr gerne dazu, Verlernen ist fast genauso wichtig wie Lernen. Und wenn Sie sozusagen Dinge nur lernen und das ein für alle Mal in Ihnen drinnen steckt, dann geraten Sie unter Umständen in Sackgassen. Sie müssen temporär auch wieder verlernen können. Sie müssen Dinge vergessen können. Freud hat das recht gut markiert. Vergessen ist so wichtig wie das Memorieren. Ja? Im Sinne auf unsere alltäglichen Überlegungen. Und das gilt natürlich für solche Systeme ganz genauso. Ja? Das Spiel ist nichts anderes als in dem Sinne ein Bereich, in dem für Unruhe, und zwar systematisch für Unruhe gesorgt wird. Ja? Wobei es eine gewisse Art von Unruhe vorgesehen ist. Auch die Eltern akzeptieren das Spiel, auch wenn es manchmal gefährlich werden könnte. Ja? Oder auch wir. Zumindest innerhalb bestimmter Grenzen. Ja, der zweite Punkt wollte ich diesbezüglich sagen zur Harmonie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da würde auch, so wie du das sehr schön mit dieser Geschichte des Kriegsgottes und wer war es nochmal? Die Göttin der Schönheit, ne?
Aphrodite und Ares.
Ganz richtig.
Seitensprung.
Ja. Weil ich hier vom Gleichgewicht gesprochen habe und auch in so wie Systemtheorie immer das Wort Gleichgewicht so ein bisschen en vogue ist. Ne? Es geht, das habe ich glaube ich einmal betont, es geht nun mal nicht um Gleichgewicht. Das ist der uninteressante Zustand. Gleichgewicht würde es im Prinzip physikalisch nur einen geben, nämlich den Kältepunkt. Also den absoluten Nullpunkt, bei dem alles gleich ist, bei dem es keine Unterschiede mehr gibt, keine Differenzen mehr gibt. Und die Luhmannsche Theorie ist eine Differenztheorie, das heißt, sie interessiert sich für Phänomene, die fernab von diesem Gleichgewicht, fernab vom thermodynamischen Nullpunkt stattfinden. Es ist eigentlich eine Ungleichtheorie. Und es geht um Ungleichzustände oder Ungleichgewichts. Zustände. Das ist sozusagen der entscheidende Aspekt. Alles, was in irgendeiner Art und Weise vorgestellt wird oder werden kann, was in der Welt gibt und was auch in der Zeit eine gewisse Identität aufweist, auch unsere Identität als Personen, sind Ungleichgewichtszustände, nicht Gleichgewichtszustände in dem Sinne. Genau genommen, streng genommen. Natürlich macht es in diesem begrifflichen Kontext Sinn, von Harmonie zu sprechen, von Gleichgewicht zu sprechen. Ja? In Wirklichkeit ist es ein höchst prekärer Ungleichgewichtszustand, das offenbart sich uns, oder spätestens bei unserem Tod. Ja? Weil ganz einfach dann die Entropie dafür sorgt, dass dieses Zusammenhalten von einzelnen Dynamiken, die hier in Form einer Identität gerade gegeben ist, beendet wird. Dann ist sozusagen diese Art von temporären, von einer dissipativen Struktur, weil Sie das vorher erwähnt haben, erledigt. Dissipative Strukturen sind deswegen dissipativ, weil sie flüchtig sind, weil sie, natürlich gibt es Strukturen, die auch Jahrtausende halten können. Ja? Also denken Sie an die Religion als diesbezügliches System, wenn Sie so wollen. Aber trotzdem nicht ein für alle Mal. Bestehen. Ist eigentlich ein, wenn Sie so wollen, temporäres Gleichgewicht und genau genommen ein Ungleichgewicht. Also eigentlich keine Harmonie in unserer Welt vorhanden. Im Gegenteil, die Harmonie, wie gesagt, wäre systemtheoretisch betrachtet ein absolut uninteressanter Zustand, weil es dann keine Differenzen mehr gibt, weil es dann keine Unterschiede mehr gibt, weil alles ein Einheitsbrei ist. Deswegen, und das ist nochmal der Schritt zurück zur Kunst und zu Miles Davis, deswegen ist es unter Umständen gerade dann interessant, wenn Differenzen gesetzt werden, wenn Unterschiede gemacht werden. Ja? Und Unterschiede machen sie dann, wenn sie nicht das, was schon da war, replizieren. Da machen sie höchstens einen zeitlichen Unterschied im Vergleich zum vorherigen Zeitpunkt, machen sie jetzt das Gleiche, aber in einem neuen Zeitpunkt, das ist nicht sonderlich aufregend.
aber im Hinblick auf was heißt, musikalische Ausdrucksformen einen Unterschied zu setzen, der einen Unterschied macht, das heißt, der als solcher war, das haben wir jetzt beim Rezipienten, ne? Ein Unterschied, der einen Unterschied macht, das kennen Sie, das ist die berühmte Bateson'sche Definition für Information. Ne? Also wenn etwas einen Unterschied macht für mich, dann habe ich offensichtlich Information bekommen. Das heißt, wenn diese Veränderungen, die Miles Davis in seiner Musiktradition vorgenommen hat, als relevante und anschlussfähige Unterschiede wahrgenommen werden von Rezipienten. Ich meine, Luhmann, also Systemtheorie, würde diesbezüglich vielleicht über den individuellen Rezipienten hinausgehen. Diesbezüglich dürfte klar sein, dass gerade so etwas wie musikalische Bewegungen oder musikalische Richtungen, Jazz und ähnliches mehr permanent sehr, sehr viel hervorbringen. Also wenn Sie denken an all die Jazzmusik, die in dem Zeitpunkt zum Beispiel auf der Welt gerade hervorgebracht wird, schon das wird wahrscheinlich sehr viel sein. Dann ist sozusagen eine Streuung dessen, was da versucht wird, im Spiel. Und nur einzelne dieser Unternehmungen schälen sich so allmählich aus dieser Streuung, aus diesem Massenphänomen als relevante, anschlussfähige musikalische Formen heraus. Also mein Selbst war diesbezüglich natürlich nur eine Person, die retrospektiv aus der heutigen Zeit geschichtlich betrachtet als besonders markante Person sich entpuppt hat. Aber die Bewegung war natürlich eine viel breitere.
Ja. Ich möchte vielleicht also zur Musiktheorie noch ein bisschen was sagen hier. Ganz wichtig für mich wäre hier die Unterscheidung zwischen Notation und Ausdruck, die im Sinne der Dekonstruktion zu betonen. Das heißt, Sie können natürlich in der Musik, Sie können jetzt die Stücke von Miles Davis aufschreiben, sich notieren, im wahrsten Sinne des Wortes, Sie haben dann eine Partitur vor sich, die mehr oder weniger gerade für jemanden, der sehr geübt ist, also zum Beispiel Dirigenten oder so, der schaut sich die Partitur an, er liest die Partitur und er hört dann das ganze Stückchen. Also wenn Sie so wollen, die Noten haben die Fähigkeit, in ihm de facto die ganze Musik, die er hat, mehr oder weniger aus dem Gedächtnis rezitieren zu können. Ja? Und er hört wirklich diese Musik. Die andere Sache, und das wäre jetzt aber, würde ich gerade im Sinne von Nossis gehört, die typische europäische Weise. Ich war letztes Jahr eingeladen für einen Vortrag in der Konferenz hier an der Musik für Darstellende Kunst. Da war ein Symposium zur Spektralmusik. Also, das ist eine der ganz wichtigen, das, was das Klangforum Wien sehr viel aufführt. Also zeitgenössische klassische Avantgarde-Musik. Und da ist es so, dass ich einen, genau das war drin, da hat einer gesagt, der Musiktheoretiker ist Professor an der Musikhochschule, am liebsten wäre, jetzt würde überhaupt keine Musik mehr aufgeführt. Weil er hat sich jetzt so lange erarbeitet, Partituren zu lesen, dass er ihn das gar nicht mehr hören muss, weil er kann über die Partituren lernen, mehr oder weniger sich hört er das Orchester und hin und her. Das nenne ich, ist typisch europäische Entwicklung. Ja? Das heißt, das ist ein typisch Hören, das eigentlich aus dem Gedächtnis typisch neuzeitliches Bild des Denkens behauptet. Ja? Das Denken, das nur mit sich selber beschäftigt ist, hier haben wir es so weit getrieben, dass das Hören nur noch im Vorstellen von aufgeht. Ja? Das heißt, es schöpft aus dem eigenen Gedächtnis heraus. Eigentlich braucht so jemand die Welt nicht. Ja? Verstehen Sie? Das ist jemand, der, warum soll der noch in ein Konzert gehen? Er hat die Partitur und kann das nicht. Das wäre aber meiner Meinung nach genau das falsche Schriftverständnis von Derrida. Sondern Derrida würde sagen, eine wirklich wichtige Differenz, wie du sagst, kommt herein zwischen dem eben aus sich selber heraus denken und hören von etwas und dem Vernehmen des Klangs. Der Klang ist gerade das, was ich von außen in Empfang nehme im Zuge einer Erfahrung. Und das ist genau, wenn ich Ohr werde in diesem Sinne, dann ist Klangforum ein guter Term, um etwas auszudrücken, in der Musik, dann kann ich nicht mehr länger abstrahieren von der faktischen Aufführung, weil das gerade eine Differenz einschreibt zwischen dem bloßen gedanklichen Vorstellen und Hören von Musik und dem in Empfang nehmen akustischer Musik über deren Aufführung. Das heißt, das ist für mich ganz wichtig. Ich gehe ja so weit, dass das Denken in diesem akustischen Sinne aufgeführt werden muss, um genau diese performative Dimension und damit seine eigene Rezeptivität nicht zu verlieren. Das ist seinen Klang nicht verliert, im wahrsten Sinne. Während heute bei Schopenhauer zum Beispiel finden wir die wunderbare Passage, dass er sagt, es gibt Leute, die müssen noch laut lesen. Die müssen noch laut lesen, weil die können offensichtlich nicht wirklich abstrahieren. Ja? Also das ist ein typisches Zeichen für Mangel an Abstraktionsfähigkeit. Ich behaupte, hier wird radikal etwas übersehen und überhört, nämlich die radikale Empfindlichkeit in der und aus dem heraus. Das Denken würde ich ja so weit gehen, erst stimuliert. Die Frage ist immer, kann das Denken sich rein selber stimulieren oder kommt die Stimulation, die uns ins Denken bringt, nicht von wo ganz anders als aus dem Denken? So dass im Denken immer schon dieses andere Mitsprechen, Mitturnen, mitartikuliert wird. Also das ist mir eine ganz wichtige Unterscheidung im Sinne der Dekonstruktion. Derrida, der sagt, es gibt nichts außerhalb des Textes, würde sich radikal gegen eine reine Musik der Notation wehren. Weil er sagen würde, es macht sehr wohl eine ganz, ganz entscheidende Differenz, die sogar den radikalen Ereignischarakter, die genau das Moment der Bewegung hereinbringt, nämlich indem sie aufgeführt wird, muss sich die diskursive Ebene eben per se mit der Materialität, Leiblichkeit und Sinnlichkeit, in der sie sich befindet, auseinandersetzen. Und erst, wenn ich es jetzt pathetisch nenne, erst damit kommt der Klang der Erde mit ins Spiel beim Sprechen und beim Denken und beim Schreiben. Und damit kommt etwas ins Spiel, das in einer subversiven Ordnung zur rein diskursiven Ebene des Sprechens, Schreibens etc. Das heißt, es ist nicht so, dass die Materialität und Leiblichkeit nur das Medium für sprachliche Akte wäre, sondern im Gegenteil, das ist ja das große Thema von Dieter Mersch, der letzte Woche gerade in Wien war, dass die Materialität der Sprache selbst ein Moment der Sprache ausdrückt, das permanent subversiv gegen ihre semantische Ordnung spricht. Ja? Und das macht genau, warum es wichtig ist, dass das Denken aufgeführt wird, weil erst in dem Moment eine radikale Unruhe und Bedrohung in die semantische Ordnung eines Diskurses herankommt, den sie nicht haben kann, wenn sie den nur diskursiviert. Also sozusagen, da geht es nicht darum zu denken, was Aufführung ist, sondern genau das Aufführen einer diskursiven Ordnung, einer symbolischen Ordnung, ist gleichzeitig das Moment einer subversiven Unterwanderung dieser Ordnung. Oder wenn Sie es klassischer formulieren, die Materialität, die Hyle von Aristoteles, steht in einem spannungsgeladenen Verhältnis zur diskursiven Ordnung, zu den Formen. Und hat daher ihre ganz, wie die deutsche Sprache sagt, ihren Eigensinn und ihre Eigensinnigkeit. Die nicht, den akustischen Klang kann man nie durch eine Beschreibung des akustischen Klangs ersetzen. So wie Sie eine Farbe Rot zwar beschreiben können, aber die Beschreibung der Farbe Rot wird nie die Farbe ersetzen können, die Sie sehen. Da bleibt etwas wesenhaft außerhalb dieser so gedachten diskursiven Ordnung.
Interessanter Punkt, ich bin als Schlussbemerkung, ich weiß nicht, ob du dann noch was sagst, aber ich muss leider laufen.
Ja.
Ich wollte nur fragen, wer behauptet das? Es würde nie jemand behaupten, dass die Musik am Anfang der Ausgabe eine Notation ist.
Ich würde sagen, dass die ganze Tendenz des 20. Jahrhunderts in der Philosophie bleibt. Oder zum Beispiel Hegels oder zum Beispiel Hegels Ästhetik.
Dann wäre doch ein Musiker nur eine Maschine, die man die Partitur einlegt und das dann abspielt oder die ganze Interpretation.
Ich wollte gerade anmerken, dass im Prinzip, dass diese Problematik aber auch als
beschrieben
wird in der elektronischen Musik, ne, wo Notation und Ausführung unter Umständen zusammenfällt. Also wenn Sie Musik am Computer machen, ist es eine interessante Frage, was Notation darstellt, sind das die Programmcodes, die als solche durchaus natürlich herausgeführt, also auf einer Ebene gelesen werden können. Und was ist demgegenüber dann, also was ist sozusagen da die Diskrepanz von Notation? Notation ist eine interessante Geschichte, ich bin nicht so ohne weiteres davon überzeugt, dass ich Miles Davis so transkribieren ließe, dass in irgendeiner Art und Weise, wir mussten damals im Konservatorium Notationsübungen machen und das war fatal. Na gut, ich wollte nur sagen, wir sehen uns nächste Woche zur Prüfung, hier an diesem Ort, zur selben Zeit, und es wird weitere, es gibt, so hoffe ich, bereits eine Prüfungsanmeldungsmöglichkeit auf der Maske des UniWIS Anmeldesystems. Ich bitte das zu nützen, weil dann haben wir gleichsam weniger Arbeit bei der Eingabe ihrer Daten.
Ich würde gerne noch einen Satz zu erinnern. Die das behaupten, ist zum Beispiel die gesamte hegelische Ästhetik. Die klassische Terminologie dafür ist die platonische Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung. Das heißt, solange Sie platonische Philosophien haben, vielleicht am komplexesten ausgeführt werden in Hegels Ästhetik, die durch und durch auf dieser Unterscheidung beruht, ist es so, dass das in Erscheinung treten eines Wesens für dieses Wesen rein äußerlich akzidentiell ist. Das ist ja die Pointe der platonischen Philosophie. Das heißt, sie haben die ganze idealistische Philosophie, lässt sich unter anderem von der Ästhetik aushebeln mit genau dieser Frage, welche Rolle spielt der Aufführungsakt in den Künsten für die Kunst? Für Hegels Philosophie ist er völlig nebensächlich. Das heißt, für den muss das nicht aufgeführt werden, sondern im Wesen, aber sie haben das zum Teil bei Platon und Aristoteles, da haben sie direkte Passagen, wo gesagt wird, dass die Aufführung des Theaters bei Aristoteles notwendig ist für die Jungen. Nämlich die sich das nicht ohne Aufführung vorstellen und denken können. Das heißt, der wirkliche Philosoph geht schon bei Aristoteles nicht ins Theater, weil er das nicht braucht, weil der kann sich das denken zu Hause und muss da nicht hingehen. Nur die halt nicht in die platonische Ideenschau etc. verstrickt sind, sind so, für die ist das Theater gut und darum hat es eben eine untergeordnete Rolle für die Philosophie, genau aus diesem Grund. Weil gesagt wird, die müssen immer alles sehen, bevor sie sich denken. Aber das ist ja die Pointe von 2000 Jahren Geschichte europäischer Philosophie, dass sie im Grunde behaupten, dass der Mensch de facto geboren wird, ist für das Wesen des Menschen völlig anders. Verstehen Sie? Weil die Idee des Menschen existiert unabhängig von seinen Erscheinungen. Und da ist ja genau, das ist ja immer der Kritikpunkt, den ich auch an Luhmann habe, dass ich behaupte, dass seine auf Ganzheiten gehende Tendenzen, die den Einzelfall nicht in seiner absoluten Wichtigkeit nimmt, daher kommt, dass auch noch Reste, das wäre ja eine Kritik, dass Reste eines Platonismus hier sind. Während bei Derrida ganz entschieden ist, sein heißt erscheinen. Und das heißt aber auch, dass die Singularität des In-Erscheinungstretens, was immer die Erscheinung treten von etwas singulär Einzelnen ist, das natürlich allgemeine Strukturen in sich reproduziert, nicht von der Struktur und vom Wesen abstrahiert. Gut. Okay.